Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken, der gute Markus.
Hallo.
Und mir gegenüber, nicht Julius, sorry Leute, auch wenn es heute um Marvel geht, aber wir haben einen würdigen Ersatz gefunden, nämlich Björn.
Hallo, ja, ich werde mein Bestes geben, Julius hier zu vertreten.
Ja, die alternativen Marvel-Boys aus einem anderen
Universum. Genau, einfach aus einem anderen Universum. Und heute geht es um, Achtung, Einsatz,
Fantastic Four.
Wow.
Geil, oder? Bevor wir aber zu den Fantastischen Vier kommen, mit nur drei Leuten vor dem Mikrofon, hier noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, Serien-Highlights und exklusive Originals. In dieser Ausgabe haben wir eine ganz besondere Empfehlung für alle Sci-Fi-Fans, das gefeierte Raumschiff Enterprise-Prequel Star Trek Strange New Worlds meldet sich mit der lang ersehnten dritten Staffel zurück, in der Captain Kirk-Vorgänger Captain Pike und seine Crew auf ihren Weltraumabenteuern weiterhin das Beste aus der klassischen und der modernen Star Trek-Ära verbinden. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge bei Paramount Plus. Falls ihr den Streaming-Service noch nicht abonniert habt, könnt ihr ihn übrigens ganz unkompliziert 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und da merkt man wieder, das hat jemand geschrieben, der so einen Satz über
einen Punkt fehlt
fünf
vielleicht.
Zeilen macht. So, wie soll man das vorlesen?
Das kriegt man auch immer erst mit, wenn man das dann laut hört.
Ja, ja, das ist sehr spannend.
Aber trotzdem hast du das sehr schön gemacht.
Danke, danke. So, wir widmen uns jetzt aber den Fantastischen Vier. 1961 das erste Mal aufgetaucht. Marvels erste Familie von Stan Lee und Jack Kirby. Erfunden, erdacht, gezeichnet und aufs Papier gebracht. Und ja, im Kino hat es immer nicht ganz so gut funktioniert mit den Fantastic, obwohl es natürlich auch diskutabel. Ja. Und ich würde mal sagen, wir steigen auch damit erstmal direkt ein, so eine kleine filmhistorische Odyssee. Und die müssen wir ja für alle ganz, ganz schlauen Marvel-Fans schon im Jahre 1994 anfangen. Ja. Nämlich mit einem Fantastic Four-Film, der zwar gedreht wurde, der nie ins Kino kam und höchstens Leute, die Arrested Development geschaut haben, können sich daran vielleicht noch ein bisschen erinnern, aber das darf man ja nicht so laut sagen, weil dieser Film hat ja trotzdem seinen Weg ins Internet gefunden. Ich glaube, auf YouTube kann man ihn in okayer Qualität mittlerweile auch schon so gucken. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass es sehr pixelig und körnig ist. Und ich weiß, Björn hat ihn auch geschaut und Björn ist bei diesem Film, glaube ich, auch sogar meiner Meinung, oder?
Also ich fand ihn bislang die beste Fantastic Four-Verfilmung sogar.
Okay, so weit würde ich nicht gehen, aber er ist sehr unterhaltsam.
Ja, also nee, ich hab meinen Spaß mit dem Film, weil der auch sehr das Herz am richtigen Fleck hat und auch deutlich ist, dass der von Leuten gemacht wurde, die Comics lieben. Mhm. Also für mich, um das vielleicht vorwegzuschicken, Fantastic Four sind die besten Comics ever. Ich liebe diese Reihe. Das Ding ist meine absolute Lieblingsfigur. Ich trage auch gerade ein Das Ding-T-Shirt. Fantastic Four und das Blut hat mir immer das Herz geblutet, dass diese ganzen Adaptionen das nicht hinbekommen haben. Und dieser Film hat es halt schon geschafft, den Geist der Comics einzufangen. Natürlich mit viel zu wenig Geld und teilweise schlechten Effekten und auch nicht so, natürlich Sets, die halt sehr, sehr günstig aussehen. Also man denkt ja immer, wenn man diesen Film guckt, okay, der kommt halt aus einer anderen Zeit, aber der ist im selben Jahr entstanden wie in Jurassic Park, sage ich mal. Also man hätte da schon natürlich mehr machen können, wenn man Geld gehabt hätte. Und ja, der sieht extrem billig aus, weil er auch extrem billig war. Aber ich finde, also die haben eine schöne Geschichte, die verweisen schön auf die Comics und sie geben sich da größte Mühe. Und deswegen mag ich den.
Ich würde mir echt wünschen, dass sie den jetzt vielleicht doch irgendwie nochmal ein bisschen überarbeitet einfach rausbringen, weil ich finde auch, Leute sollten den mal gesehen haben. Ja, er hat halt einfach so diesen Trash-Faktor, weil die Kostüme schon teilweise echt wild aussehen und die Effekte gerade so, was denn so bei Reed Richards oder so angeht, jetzt nicht unbedingt so aufregend sind. Aber wie Björn schon meinte, der hat das Herz am rechten Fleck und ist ja auch eine Dr. Doom-Geschichte und die, finde ich, greifen dieses ganze Thema und die Fantastic Four wirklich gut auf. Und es ist echt schade, dass man ihn dass man ihn nur so schlecht sehen kann. Es ist aber auch irgendwie schön, dass man ihn tatsächlich trotzdem zu Gesicht bekommt. Also wer auch immer den damals in den 90er Jahren aus irgendeinem Schrank geklaut und dann ja auf Videokassette überspielt hat und dann tauchte das ja plötzlich auf irgendwelchen Conventions auf und hat sich dann so verbreitet. Ja, macht da mehr draus. Bringt das Ding irgendwie nochmal raus und sei es irgendwo bei Disney Plus so als kleinen Gag so.
Dann würde ich ihn mir auch endlich mal anschauen. Ja. Ich kenne halt nur in Auszügen. Natürlich, dass der existiert und die ganze Geschichte darum. Ich finde es umso erstaunlicher, dass da so viel Liebe drin steckt, ne? Weil er zumindest hinter den Kulissen primär dafür gedreht wurde, um die Rechte zu behalten damals.
Ja. Aber das wussten die ja nicht. Also die, ja, ja, die gemacht die Leute, haben, die wussten ja
genau,
nicht,
die wussten das
quasi
nicht, aber dass das
verarscht werden.
Genau, also. Genau. Das ist ja das Schöne, dass das dann trotzdem da offenbar durchkommt. Und dass es dann halt keine Mittel zur Verfügung hat, das macht es dann schon deutlich, dass es deswegen gedreht wurde. Aber ja, den würde ich mir auch gerne anschauen. Er würde, glaube ich, auch wirklich auch so als Bonusmaterial zu dem Neuen jetzt als Ergänzung gut passen, glaube ich, von dem ganzen Vibe und so. Das wäre die Gelegenheit, um den mal so richtig schön rauszubringen. Dann würde ich mir den auch mal komplett
anschauen.
Vor allen
Dingen Adleraugen werden ja den Cast der alten Fantastic Four von 94 auch im neuen Film wiederfinden. Da muss man aber wirklich Adleraugen haben. Björn und wir alle haben ja gestern versucht, sie zu finden. Ich glaube, Björn, du hast ja nur irgendeinen Reddit-Post gefunden oder so, ne, wo darauf hingewiesen wurde, wo sie versteckt sind.
Ja, ich habe genau im Nachhinein einfach nochmal, weil die ersten 5 Minuten des Films sind ja mittlerweile veröffentlicht worden im Netz und da sind sie drin. Und das habe ich mir dann nochmal angeschaut und dann habe ich sie gesehen, weil ich wusste, okay, jetzt achte ich drauf. Ich habe gestern beim Film auch gar nicht dran gedacht, dass ja schon bekannt ist, dass die mitspielen und war, was ja auch für den Film spricht, so auf andere Dinge fokussiert, genau. Dass ich da mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe.
Genau, dann haben wir danach ja die Ära von Regisseur Tim Story, der 2005 Fantastic Four und 2008 dann Fantastic Four Rise of the Silver Surfer rausgebracht hat. Ich habe die damals in verkehrter Reihenfolge geguckt. Also ich habe zuerst Silver Surfer gesehen, einfach weil ich so ein großer Silver Surfer-Fan war. War dann sehr schwer enttäuscht von dem Film und hab gedacht, okay, da muss ich den ersten ja auch nicht gucken. Hab den ersten irgendwann nachgeholt. Ich finde den irgendwie noch ganz charmant und nett. Ich mag vor allen Dingen den Cast irgendwo ganz gerne. Auch wenn ich jetzt so im Nachhinein diese ganze Beziehung gerade zwischen Johnny und Ben Grimm in den Filmen schon teilweise echt sehr aggressiv finde und das können wir auch schon mal so vorausschicken, das machen sie jetzt im neuen Film deutlich charmanter und es wirkt auch sehr viel, ich sag mal in Anführungszeichen, brüderlicher, so wie es ja auch irgendwie sein sollte. Aber wie steht ihr zu den beiden?
Ja, relativ leidenschaftslos. Ich habe die auch lange umgangen. Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich hatte den zweiten, zumindest so die zweite Hälfte mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Das war mein erster Berührungspunkt mit der Adaption. Und fand das jetzt nicht so lief, so nebenbei fand das jetzt nicht wirklich doll. Und hab ja vor Deadpool und Wolverine so meine Fox-Marvel-Lücken noch geschlossen, die ich so hatte. Und da gehörte das dazu. Und ja, sind beides keine besonders tollen Filme, aber ich würde auch sagen, also wenn am ehesten noch was gefällt, dann ist es der Cast. Ich fand den echt ganz cool, die hatten auch wirklich eine ganz gute Chemie zusammen. Wäre der Film drumherum schöner gewesen, hätte daraus noch mehr werden können, aber das macht insgesamt nicht so richtig Spaß.
Ja, ich war damals im Kino, bin mit großer Begeisterung reingekommen, weil endlich meine geliebten Fantastic Four mit Geld gemacht und das könnte gut werden und bin dann sehr, sehr enttäuscht aus dem Kino wieder rausgekommen nach dem ersten. Mittlerweile muss ich sagen, der ist okay. Das ist wirklich so mein Inbegriff eines so durchschnittlichen Films. Den kann man sich jetzt anschauen, aber es bleibt wenig hängen, finde ich. Ja, ich bin da auch einige Leute gut gecastet und die machen ihre Sache gut. Aber ja, es ist halt gerade dafür, was die Comics halt hergeben, eine sehr 0815 Comic Story. Im ersten und der zweite ist dann halt nochmal eine Stufe schlechter. Silver Surfer fand ich da auch auch nicht genug rausgeholt, einfach über, glaube ich, Wolken Galactus müssen wir jetzt gar nicht so viel reden. Besser, ja.
Ja, naja, zumal auch, wie du sagst, bleibt nicht viel hängen. Ich habe den ja wirklich dann erst letztes Jahr gesehen und ich kann mich abgesehen von so ein paar Wortgefechten vom Cast, von den Figuren an fast gar nichts mehr erinnern. Und dann dieses Finale vom zweiten Teil, weil ich das jetzt zweimal gesehen habe. Aber sonst ist echt nicht viel hängen geblieben.
Ja, und dann gab es noch 2015 den sehr problembehafteten Fantastic Four-Film von Chronicle-Regisseur Josh Trank. Das ist ja so ein Fleck in meiner Fantastic Four-Film, aber den habe ich nie gesehen.
Ich kenne
auch immer nur so Ausschnitte und habe halt so gefühlt alles gelesen, was irgendwie bei diesem Film so schiefgelaufen ist und was ja auch Josh Trank erzählt, was er da eigentlich für Pläne gehabt hätte und hast du nicht gesehen und ja.
Das ist bei mir der erste Fantastic Four Film gewesen, den ich gesehen hatte. weil ich, ja, einfach, es war auch schon ein bisschen im Nachhinein, nicht damals im Kino, weil ich einfach neugierig war, was da jetzt wirklich so schlimm dran ist oder was da jetzt alles schiefgelaufen ist. Und ich mochte Chronicle eben wirklich sehr und dachte, ach, so schlimm kann es vielleicht gar nicht sein. Und das war schon echt ganz furchtbar. Da stimmt wirklich vorne und hinten kaum was. Also die haben auch einen geilen Cast eigentlich, aber überhaupt keine Chemie miteinander. Aber das liegt halt eher am Drehbuch und auch keine Faszination für die Figuren und ihre Fähigkeiten. So, ich kann mich auch nur so dunkel dran erinnern, aber ich weiß, dass da haben sie ja die Origin-Story drin, zwar verändert, aber die Phase, wo die quasi ihre Fähigkeiten dann entdecken, wird einfach übersprungen, wo man quasi die Faszination, die zumindest viele Superheldenfilme haben, wo man denkt, oh, jetzt machen sie sich damit vertraut, dann ist irgendwie ein Jahr später oder so, wenn man nämlich so, das, was so spannend ist bei vielen Sachen, wird einfach komplett außen vor gelassen, wo man sieht, dass sie vielleicht als Team zusammenwachsen, komplett außen vor gelassen und dann ja und so gewollt und über mit Biegen und Brechen so edgy gemacht und düster, das haut irgendwie vorne und hinten nicht
hin. Einen sehr gruseligen Dr. Doom.
Ja, zumal auch, also das, ich meine, das war auch so eine Phase, wo man Sachen gerne düster gemacht hat. Kann man auch machen, wenn man da gute Ideen hat, aber das passt so gar nicht zu den Vorlagen. Fantastic Four sind ja tatsächlich auch was, wo ich, der sonst nicht so viel Comics liest, auch wirklich ein bisschen mal was gelesen hat an den Comics. Und das passte zumindest so gar nicht zu dem, was ich kannte von denen.
Genau, also ich habe den Film damals gemieden, weil ich schon, also es war ja, aus den Trailern schon gedacht, was ist das? Das hat überhaupt nichts mit dem Fantastic Four zu tun, das ich sehen will, weil es halt genau versucht hat, in diese sehr populäre Zeit, diese düsteren Comic-Geschichten, und die haben ja auch was für sich und das funktioniert, aber ich fand, das sah halt schon alles sehr, sehr weird aus, und dann kamen halt natürlich diese ganzen ersten Stimmen und alle fürchterlich, und ich gesagt, nee, das geht mir jetzt im Kino nicht an, das wird mir das Herz brechen, das wird mir einfach nicht, und habe es deswegen jahrelang überhaupt nicht geschaut, sondern ich kannte dann, irgendwann habe ich mal eine halbe Stunde, war ich irgendwie im Urlaub und lag abends noch im Bett und habe irgendwie durch den Fernsehen gezappt und da lief das gerade und da habe ich die halbe Stunde gesehen, die letzte. Und dann habe ich mir jetzt kürzlich wirklich das erste Mal in voller Länge geschaut. Ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier in diesen Podcast gehe, dann muss ich den nochmal zumindest gesehen haben. Und ja, es war leider so schlimm, wie ich erwartet habe. Wobei fast, ich würde sogar sagen, es war ein bisschen weniger schlimm, als ich erwartet habe. Vielleicht, weil es mich nicht mehr so aufgeregt hat, wie mit wenig Liebe für die Vorlage das gemacht wurde, wie man einfach nur versucht hat, da irgendwie so einen edgy Film draus zu machen.
Gut, haben wir das jetzt abgefrühstückt, kommen wir ins MCU, wo die Fantastic Four ja auch schon seit 2022 durch die Filme wabern. In Doctor Strange 2 hatten wir ja ganz kurz mal John Krasinski als alternative Version von Reed Richards gesehen, dann taucht er in Deadpool 3 nochmal Chris Evans als Johnny Storm auf, um das aufzugreifen, was er ja schon da in der 2005er-Reihe gemacht hat. Und die Post-Credit-Scene von Thunderbolts, a.k.a. The New Avengers, hat ja auch schon mal so ein bisschen darauf verwiesen, oh, da taucht ein Raumschiff auf und auf diesem Raumschiff steht die große 4. Und jetzt sind wir auch ja tatsächlich in Marvel Phase 6 angekommen, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Phase 5 ist jetzt mit Ironheart, der Serie, die auch sehr wenig Leute gesehen haben, dann endgültig beendet worden. Und jetzt sind wir in Phase 6 angekommen und die beginnt halt mit Fantastic Four First Steps. Und ja, wir sind auf Erde 828. Warum Erde 828, das können wir vielleicht nachher im Spoiler-Teil verkünden oder sollen wir es jetzt schon mal? Ist eigentlich nicht so ein krasser Spoiler.
Ne? Nee, aber es ist schon ein schöner Moment, glaube ich, wenn man das so im, ist, also ich würde auch sagen, ist jetzt für den Inhalt auch kein Spoiler, aber es ist, wenn man das im Film so sieht, ich fand das so richtig.
Das ist sehr süß. Naja, ich fand das auch sehr süß, aber wir lassen das für den Spoiler-Teil einfach, damit ihr euch jetzt vielleicht auch ein bisschen fragt, oh, was ist denn so süß? Was ist da los? Auf jeden Fall sind wir auf Erde 828 und vor 4 Jahren gab es die Mission der Fantastic Four, die da noch nicht die Fantastic Four gewesen sind, einfach nur Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm, Astronauten, die halt ins All geflogen sind, um irgendwas zu erforschen. Dann werden sie von kosmischer Strahlung beballert und kommen zurück mit wahnsinnigen Fähigkeiten und werden dann die Fantastic Four erleben, aufregende Abenteuer, kämpfen gegen den Mole Man und gegen alle möglichen anderen Super-Schurken und offensichtlich irgendwann auch mal gegen John Malkovich, was wir vielleicht irgendwann in der Deleted Scene auf der Blu-ray zu Gesicht bekommen werden, weil den Zahn muss man leider ziehen. Er taucht ja noch im ersten Teaser mit auf, ne? Da gibt's ja diesen einen Frame, wo man John Malkovich kurz sieht. Der ist jetzt nicht mehr mit dabei. Aber ja, genau. Also die Fantastic Four sind schon ein etabliertes Team und Sue Storm ist auch schwanger, als dann plötzlich der Silver Surfer auftaucht, gespielt von Julia Garner. Das heißt, wir haben Shalabal hier und nicht Norrin Radd als Silver Surfer. Und sie kündigt natürlich an, die Erde ist freigegeben, um Nachtisch von Galactus zu werden. Und die Fantastic Four müssen jetzt natürlich das in irgendeiner Form, Art und Weise verhindern und bekommen dann mit, dass Galactus für das Wohlergehen der Erde etwas ganz Besonderes von ihnen möchte, nämlich den Sohn. Und das darf ich ja auch schon sagen, weil es ist gefühlt in jedem zweiten Trailer schon drin gewesen und das ist vielleicht auch so ein bisschen wichtig, damit wir auch über die einzelnen Dynamiken innerhalb der Fantastic Four so ein bisschen auch spoilerfreier sprechen können. Und ja, wir machen noch einen Spoiler-Teil, weil ja, es gibt zwei Post-Credit-Scenes und es gibt auch Sachen am Ende, über die wir vielleicht noch reden müssen. Aber jetzt erstmal so ganz frei weg Fantastic Four von 2025. Ein fantastischer Film. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich war echt skeptisch, weil wir haben ja jetzt schon darüber geredet. Fantastic Four, irgendwie hat es keiner so richtig geschafft, die in die Kinos zu bringen. Und dann kam ja raus, okay, ja, Marvel möchte das jetzt machen. Dann wurde Pedro Pascal ja gecastet, wo ich schon dachte, ah, verdammt, jetzt ist Pedro das nächste Franchise, was er sich hier ans Brett nageln kann und sagen kann, hier war ich jetzt auch schon mit drin. Und dann haben wir Vanessa Kirby als Sue Storm. Wir haben Eben Moss Bachrach als Ben Grimm und Joseph Quinn, den die meisten vielleicht noch als Eddie aus Stranger Things kennen könnten, als Johnny Storm und Julia Garner als Silver Surfer, habe ich ja schon erwähnt. Ja, wie seid ihr in den Film reingegangen? Was habt ihr erwartet? Was hat euch der Film gegeben? Die Bühne ist frei.
Ja, mir war es so ein bisschen auf und ab. Also als das so angekündigt wurde, was sie machen wollen damit, also dass es in den 60ern einer alternativen Erde spielt, und der Cast angekündigt wurde, war ich schon recht vorfreudig. Mhm. Ich fand so die ersten Trailer dann ein bisschen, also jetzt nicht schlecht oder so, aber so ein bisschen ernüchternd. Ich habe mir dann irgendwie doch was Frischeres erhofft schon in den Trailern. Irgendwie hatte ich das nicht so bekommen, wie ich dachte, weil dann war doch wieder sehr viel Marvel-Bombast und so, wie man das so typisch kennt. Deswegen war ich jetzt, ich weiß nicht, also habe jetzt nicht so was super Krasses erwartet, aber war schon gespannt, auf jeden Fall neugierig. Und ich, ja, dein fantastisches Urteil teile ich am Ende auch. Also
sehr gut.
Ich habe das bekommen, was ich mir, glaube ich, am Anfang bei der Ankündigung so erhofft hatte. Mhm. Was für mich die Trailer nicht komplett transportieren konnten, hatte ich dann wirklich in den Film bekommen.
Wie ist Überfan Björn in diesen Film gegangen?
Also ich war zwei Jahre lang so, bitte versaut's einfach nicht, versaut's einfach nicht alles. Ich liebe alles, aber bitte versaut es einfach nicht. Das war die ganze Zeit mein Modus und ja, sie haben es nicht versaut. sondern ich finde, es ist wirklich, der Film hat große Schwächen auch, finde ich. Aber wie auch zum Beispiel schon vor zwei Wochen jetzt Superman, ist es halt ein Film, der sehr toll einfach von dieser Liebe zu den Comics geprägt ist und den Geist dieser Comics einfängt und einfach halt so ein schöner, optimistischer, auch in manchen Stellen ein bisschen naiver Film, aber ich finde, das passt einfach. Es ist was Schönes. Es ist auch, was ich auch wirklich toll finde, es ist dieser versprochene No-Homework-Film im MCU. Es ist wirklich jetzt der absolut erste MCU-Film, wo du auch jedem sagen kannst, selbst wenn du noch gar nichts vom MCU gesehen hast, den kannst du anschauen. Da musst du nichts davor wissen. Das ist komplett für sich alleinstehender Film, wo du halt nicht irgendwie irgendwelche Serien studiert und Theorien entworfen haben musst. Also das ist, das finde ich auch mal, das ist auch einfach ein Stück, und es ist halt vor allem auch wieder, fand ich, für mich endlich mal ein MCU-Film, der einfach nur Spaß gemacht hat.
Ja, ich finde es halt echt gut, dass sie gesagt haben, ja auch schon relativ früh von Anfang an, ja, das ist nicht unsere MCU-Erde und das ist auch nicht unsere MCU-60er-Jahre, zumal wir ja auch noch gar nicht so richtig wissen, wo das für die zeitlich jetzt so spielt. Wir gehen alle irgendwie eher davon aus, dass es 60er-Jahre ist, wegen der Klamotten und der Autos und alles, was da so rumfährt und rumsteht. Aber ja, da bin ich auch sehr happy, dass es wirklich so ein sehr eigenständiger Film ist, wo man, wie Björn schon gesagt hat, keine Hausaufgaben vorher gemacht haben muss. Und der sich ja trotzdem auch, finde ich, schön lebendig anfühlt. Also es ist ja wie die Fallout-Serie, bevor die Bombe gekommen ist. So, ne? So dieses Retro-Futuristische, du hast ja auch irgendwie Roboter, da fährt ja dann auch irgendwie so ein Roboter lang, der so einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Das hat so ein bisschen was auch von die Jetsons, und das fand ich sehr schön gemacht, zumal wenn man sich auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material anschaut, dass jetzt nicht alles komplett irgendwie vor Grün entstanden, sondern die haben ja auch viel mit Miniaturen und richtigen Sets gearbeitet, und das rechne ich dem Film wirklich schon mal sehr, sehr hoch an, dass es einfach mich in so eine Welt reinwirft. Björn hat Superman ja auch schon erwähnt. Superman war ja auch so ein Film, der in so einer Texttafel sagt, ja, Metawesen gibt es seit 300 Jahren und wir sind jetzt in dieser Welt angekommen. Und Fantastic Four verschwendet vielleicht 5 Minuten nochmal damit, so den letzten auf die Origin-Story hinzuweisen. Und dann heißt es aber auch sofort, hier, das sind schon die ganzen Abenteuer, die sie in den letzten 4 Jahren erlebt haben. Und dann ist man eigentlich schon perfekt darauf vorbereitet, wer sind diese 4 Menschen und warum sind sie jetzt so gefeiert und so toll.
Ich fand den Einstieg auch super. Also ja, das war und ist ja eigentlich immer noch so, eigentlich der Selling Point von MCU, was so den Reiz ausgemacht hat, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist, ein Riesenuniversum. Aber inzwischen ist es ja doch dann oft einfach
Überreiz.
Ein bisschen Ballast. Also man muss fast sagen, es ist schön, dass es den MCU Ballast hier nicht gibt, so gerne ich das MCU als Ganzes ja immer noch mag. Das hilft auf jeden Fall, um den wirklich unvoreingenommen genießen zu können. Mhm. Und genau, wie du sagst, auch das hat mich auch sehr an Superman erinnert. Ich war jetzt nicht der größte Fan von dem Superman-Film, aber das mochte ich zum Beispiel sehr, dass man einfach in diese Welt hineingestoßen wird und das funktioniert. Und hier manchmal, ich mag es selten, wenn man auf sowas zurückgreift wie irgendwelche Texttafeln oder einen Fernsehbericht oder so, der dann bestimmte Sachen erklärt und Expositionen nur macht. Aber wenn das halt so liebevoll gemacht ist wie hier, wirklich auch passt zu dem ganzen Vibe in dieser 60er-Jahre-TV-Sendung und was da alles aufblitzt und passiert und wie viel Easter Eggs allein da auch schon drinstecken und so, dann nehme ich das gerne. Also das war schon sehr charmant gemacht und das hat auch vollkommen gereicht, um einfach da ein Gefühl für die Figuren zu kriegen und für die Welt zu bekommen. Ich war sofort drin. Also das war super.
Ja, also ich finde, es ist halt gleich direkt so eine lebendige Welt auch. Also man hat halt dieses, es ist zwar New York und es ist zwar hier 1960er Jahre New York, aber du merkst halt, dass hier eine Person, also es ist ja dann wahrscheinlich halt Reed Richards, auch schon bevor er Mr. Fantastic war, war er hier wahrscheinlich ja jetzt schon 2 Jahrzehnte oder so als genialer Erfinder und Tüftler tätig und hat wahrscheinlich nicht nur die Rakete, mit der sie ins All dann geflogen sind, erfunden, sondern hat halt auch diese Stadt einfach verändert und dafür gesorgt, dass halt auch Roboter gibt und trotzdem, und das wird halt auch nie, da wird nie Zeit darauf verwende, da jetzt irgendwie viel zu erklären, sondern es ist halt einfach alles da und da kann man sich irgendwie satt sehen und ich bin auch schon froh, den ein zweites Mal zu sehen und dann da ein bisschen auch noch mehr drauf zu achten, weil er ist halt schon sehr, also es geht sehr schnell los mit der Handlung und ab da ist er auch handlungsgetrieben, da passiert die ganze Zeit eigentlich was, das geht voran, knackige auch unter 2 Stunden und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mal 5 Minuten groß jetzt in irgendwelchen Momenten verweilt, aber trotzdem hat man halt direkt diese Welt, die halt einfach interessant und schön aussieht. Und das ist gerade dem MCU in letzter Zeit nicht unbedingt immer so gelungen, dass man da Spaß hatte, einfach diese Bilder zu sehen und auch gerade dadurch, dass auch hier sehr viel Farbe ist, also es gibt wenig, gibt es auch ein paar Passagen, aber es gibt wenig von diesem Grau-Gematsche, das halt gerne bei CGI-Welten im MCU dann auch mal ist.
Ja. Das ist ja was mich bei Thunderbolt so doll gestört hat, so viel Spaß ich mit dem auch hatte, aber das sah alles so schrecklich aus.
Ja, das waren ja auch alle sehr deprimiert.
Ja, ich weiß, das passt natürlich zum ganzen Mental Health Ding vielleicht, das hat mein Podcast glaube ich auch schon erwähnt, aber das irgendwann ist es halt einfach langweilig, das so zu sehen. Ja. Und hier ist es halt das krasse Gegenprogramm. Man meint, es ist ja auch vieles ja auch echt praktisch und da war ich eben auch so erfreut, weil Finale gibt es natürlich doch ein bisschen CGI und so, aber vorher hast du wirklich richtig viel auch gebaute Sachen und was Björn gerade meinte, ist mir halt auch, also fällt einem halt auch so ins Auge, die Farben sind halt so, so geil, also so richtig satte, saftige Farben, das passt halt wirklich auch zu dieser ganzen Welt und zu diesem ganzen Gefühl, was da heraufbeschworen wird. Das trägt
auch wieder dabei. So ein Ding, bei Superman hatte man das ja auch so, ne? Also ist ein sehr bunter, fröhlicher Comicfilm und das mochte ich jetzt auch bei Fantastic Four, dass du wirklich das Gefühl hast, ja okay, jetzt fühlt es sich wieder an wie so ein Comicfilm, also ich könnte ja die gleiche Story auch einfach durchblättern und kriege jetzt hier einfach die schönen kräftigen Filmstarts blau in den Anzügen, weil dadurch wurde das natürlich inspiriert.
Ja, haben die uns gefragt.
Haben die uns gefragt. Wir haben gesagt, na okay, gut, also für Fantastic Four wollen wir mal nicht so sein. Geben wir euch unseren Farbcode, damit ihr das auch genauso einsetzen könnt. Nee, das mochte ich total gerne und auch, man hat es ja schon im ersten Teaser gesehen, auch so das Hauptquartier, das Baxter Building da, wenn die da so reingehen, diese Küche und natürlich muss Ibn Moss Bachrach, weil er ja von The Bear kommt, da auch dann als das Ding so ein bisschen kochen und dem Roboter Herbie sagen, ja, da fehlt noch ein bisschen Knoblauch an deiner Soße, aber sonst ist schon ganz okay. Fand ich wirklich, ist eine sehr, sehr schöne Welt, wo man, glaube ich, wenn man den auch ein zweites und ein drittes Mal guckt, noch super viel entdecken kann, so gerade weil, wie Björn es ja auch schon richtig gesagt hat, gibt ja kaum einen Augenblick, wo du wirklich mal verschnaufen kannst, weil wirklich einfach immer viel, viel passiert. So, ne?
Ja, und danach, ich will ehrlich gesagt gar nicht, dass sie jetzt in die Gegenwart kommen.
Will ich auch nicht. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, hätte gerne so Fantastic Four 2 auch nochmal das gleiche Ding und dann einfach irgendwas anderes.
Ist ja die Frage, wie sie es dann genau machen.
Vielleicht reden wir da im Spoiler-Teil drüber. Ich habe da Theorien dazu.
Okay. Auf jeden Fall, genau. Also da würde ich einfach gerne noch mehr sehen von der Welt, weil es halt wirklich so schön gestaltet ist.
Gut, dann haben wir die Welt abgefrühstückt. Nehmen wir die Personen, die diese Welt bevölkern, nämlich die Fantastic Four selbst. Wie steht ihr zu denen?
Gut. Nee, also der Cast hat mir ja schon im Vorfeld Lust gemacht und das funktioniert jetzt auch bei den Figuren selbst, finde ich wunderbar, von der ersten Szene an. Also wir haben es ja gesagt, es gibt eigentlich keine große Einführung, aber das ist sowas, das ist Mix aus verschiedenen Sachen, die da zusammenkommen, wahrscheinlich das Schauspiel, wie es geschrieben ist, wie die Liebe auch für die Welt, dass sie einfach von Anfang an so eine gute Chemie miteinander haben, alle vier. Also du hast halt Konstellationen, die mehr miteinander zu tun haben, aber alle miteinander, also du nimmst denen das ab, dass sie wirklich dieses Team sind und sich alle wirklich lieben und eine Familie sind, das fängt, wie gesagt, mit der ersten Szene sofort an. Ich war auch da total gleich gehuckt und habe denen das allen abgenommen, also mehr als allen anderen Fantastic Four Vorher bisher im Kino.
Ja, also dass die so großartig gecastet sind, das hilft da sehr, weil der Film hat halt wenig Zeit, die Figuren wirklich näher zu beleuchten, sondern es passiert halt die ganze Zeit so beiläufig und ich fand das super gelungen als jemand, der mit den Figuren halt sehr vertraut ist. Also ich fand das wunderbar, wie man dann halt immer wieder sieht, wie Reed in seinem Studierzimmer verschwindet und die Tafel voll schreibt, weil er irgendwie ist und die Welt um sich rum quasi vergisst und wahrscheinlich auch kaum schläft. Und während halt Johnny da halt meiste Zeit irgendwie convenient dann sich irgendwie Müsli auch reinschiebt, sprich aus der Packung, was halt auch voll zu seiner Figur passt. Ich hätte mir an ein paar Stellen ein bisschen mehr gewünscht. Ich war ein bisschen bei Ben Grimm, da merkt man sehr, dass sie dann doch wahrscheinlich viel rumprobiert haben, viel rumgeschnitten haben. Wir haben es mit John Malkovich gesehen. Wo ich auch eine Theorie habe für einen Spoilerteil, wo der sehr wichtig gewesen wäre, wahrscheinlich in der Handlung. Ich glaube, dass halt auch die Figur von Natasha Lyonne aus Pokerface, die spielt halt so eine Lehrerin, die ein romantisches Techtelmechtel. Also im Film ist davon nichts mehr über. Mhm. Sie treffen sich halt dreimal und man merkt halt, dass da eigentlich noch so ein Nebenplot
war, ne?
Irgendwo mal war. Das ist aber trotzdem, selbst das, was drin ist, die Szenen sind schön, weil sie halt einfach einem viel über Ben sagen, sein halt Verlangen nach Liebe, und er war halt dieser selbstbewusste Typ, als er Astronaut war, das sieht man auch in einem Ausschnitt ganz kurz, und dann ist er jetzt hier als das Ding, das hässliche Monster, das halt irgendwie dann auch schüchtern ist und sich nicht mehr traut, halt eine Frau anzusprechen, und dann murmelt er auch in sich rein, was er jetzt Blödes gesagt hat, als er sich mit ihr unterhalten hat.
Aber er kann sich einen Bart wachsen lassen.
Ja,
das ist schon mal, ne?
Ja.
Also, schon sehr beeindruckend.
Gutes Upgrade,
ja. Das fand ich schön. Ich fand auch schön, wie sie also diese Szenen, wo sie ihn in seiner quasi alten Nachbarschaft in der Yancey Street gezeigt haben, wo er war, wenn er auch in die Synagoge geht. Das ist ja auch was, was die bisherigen Verfilmungen ein bisschen ignoriert haben, dass halt Ben Grimm halt irgendwie seine Comic-Schöpfer jüdisch ist und da halt auch ein sehr wichtiger Teil auch seiner Figur ist. Also diese ganzen Andeutungen haben mir einfach gefallen, da konnte man rausziehen, deswegen fand ich es dann jetzt nicht schlimm, dass man eigentlich dann doch relativ wenig aktiv über diese Figuren erzählt hat, weil halt die ganze Zeit einfach der Plot ist und man muss halt alles über sie so nebenbei machen, und das haben sie sehr gut gemacht dann.
Da bin ich bei dir, also gerade finde ich Johnny und Ben sind so Figuren, da hätte ich schon gerne ein bisschen mehr gesehen. Auch wenn sie trotzdem so super funktionieren. Ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, ich fand es auch schön, dass sie zwar hier sich auch manchmal so ein bisschen kabbeln und irgendwann mal mit den Frühstücksdingern da bewirft, aber du hast trotzdem immer noch Gefühl, ja, die sind wie Brüder im Geiste, so, ne? Wenn ich halt an das denke, was wir in den Tim Story Filmen hatten, die waren ja teilweise schon echt recht bösartig zueinander, so, ne? Wo ich denke, okay, ist das jetzt noch richtige Freundschaft oder nicht? Das funktioniert hier, finde ich, so zwischen den beiden auf jeden Fall auch besser. Und ich finde, wenn man jetzt das so sieht, wie sie es machen, macht es auch durchaus Sinn, warum man gesagt hat, ja, wir machen jetzt eine weibliche Silver Surfer, damit das in Bezug auf Johnny da dann auch so ein bisschen besser funktioniert. Auch wenn es ja, können wir vielleicht auch noch gleich drüber reden, ist ja nicht wirklich Schalabal, die sie hier verwursten, weil es ist ja eigentlich die normale Story, die sie Norrin Radd eigentlich, die er eigentlich hat, die geben sie ihr jetzt, aber gut, das sind so Kleinigkeiten, da kann man auch drüber hinwegsehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt so auf dem Pedro Pascal Hype-Train unterwegs, aber ich fand ihn als Reed Richards wirklich sehr toll, weil ich finde, er hat gut dieses so, ich muss über alles nachdenken und ich habe die ganze Last der Menschheit auf meinen Schultern und ich muss da jetzt einen Weg finden und ich muss für alle mitdenken, und dann dazu halt Vanessa Kirby als Sue Storm, die da immer noch wieder so ihn auch so ein bisschen versucht, da aus seinem Labor auch wieder rauszuziehen. Ich finde, gerade die beiden hatten auch eine sehr schöne Chemie, und am Ende fokussiert sich der Film ja auch so ein bisschen mehr auf die beiden, weil es geht ja natürlich auch um ihren Sohn, ihr Kind, wo sie jetzt natürlich auch vor dieses große moralische Dilemma gestellt werden, opferst du ein Kind, um die ganze Welt zu retten, oder rettest du dein Kind und versuchst noch irgendwie einen Weg zu finden, die Erde auch noch mitzuretten, so nach dem Motto, ne? Das fand ich sehr schön, und auch wenn die so alle zu viert dann auch mal kämpfen oder so, war das wieder sehr schön, so da hatte ich das Gefühl, okay, ja, da sehe ich die Comics, so, ne? Auch wenn die dann irgendwie so halt jeder macht so das, was er am besten kann, und der eine macht Zeug kaputt, der andere zündet Zeug an und der nächste kann sich lang machen und sowas alles. Also ich war wirklich sehr happy, so wie die halt von der Chemie her funktioniert haben, aber wie die auch so einfach on camera als Comicfiguren, die jetzt zum Leben erwacht werden, funktionieren.
Ja, auch alle irgendwie sinnvoll eingesetzt. Und eine bessere Family-Rede als bei Fast and Furious gehalten wird.
Ja,
ja. Also was ich gerade fand, also ich finde, möchte gerade Johnny Storm ein bisschen rausstellen dann. Die Chemie und bei, also Vanessa Kirby sowieso nochmal ein bisschen, das ist auch sehr viel ihr Film, finde ich. Und da passiert auch vieles ohne Worte und so gut. Aber ich fand schön, weil bisher hatten alle Verfilmungen auch das Problem, dass sie nicht wussten, was sie mit Johnny machen sollten, außer dass er ist halt ein bisschen cocky und hält sich halt für den Besten und ist ein bisschen drüber. Und hier haben sie nicht nur das Schöne, was ja auch so ein Comic-Dauerthema ist, dass er sich in unerreichbare Alien-Ladies verliebt. Das ist schon einige Male passiert. Und das war hier sehr schön eingebaut, aber vor allem fand ich die ganze, er hat, kriegt halt so einen kleinen eigenen Handlungsstrang, wo er selbst versucht, eine Lösung zu finden und wo er den anderen halt auch beweisen will, dass er jetzt nicht der doofe kleine Junge ist, sondern dass er halt auch eine schlaue Idee hat und Reed hört ihm nicht richtig zu und dann setzt er sich, weil er da viel zu tief in seinen Gedanken ist, und dann setzt er sich halt hin und arbeitet mal was. Und das fand ich halt einfach schön, dass sie halt gezeigt haben, dass Johnny halt auch ein vollwertiges Mitglied dieser Gruppe ist, weil bei allen anderen Interpretationen vorher hatten wir immer so ein bisschen das Eindruck, der ist halt mitgeschleift worden, weil er der kleine Bruder von der anderen ist. Aber warum haben die den als Astronauten, hier wird ja gleich am Anfang auch gesagt, wenn es ins All geht, also in diesem TV-Beitrag, wo Reed halt sagt, dass er die genialsten Menschen der Welt mitgenommen hat und es halt zufällig auch seine Frau, sein Schwager und sein bester Freund sind. Und so wirkte das dann auch, dass man halt gedacht hat, ja, das ist halt wirklich auch, der ist halt nicht nur Flame on und
ja, es wird halt nicht nur behauptet, man sieht es dann eben auch, ne, dass sie wirklich sich diesen Ruf verdient haben.
Ja, gut. Dann kommen wir zu den Schurken in diesem Film, nämlich zum Silver Surfer und zu Galactus. Und ich war ja, als sie, ich glaube, im ersten richtigen Trailer wurde ja das erste Mal auch so das Design vom Silver Surfer gezeigt. Und da war ich irgendwie nicht so begeistert von so, weil, aber gut, das ist natürlich auch eine schwierige Figur, weil wie machst du das, wenn da so ein Mensch halt einfach komplett mit Silber überzogen ist? So, das sieht halt immer irgendwie so ein bisschen sehr CGI-ig aus, aber ich mag ja Julia Garner wirklich gerne und ich finde, sie ploppt ja tatsächlich auch so ein bisschen hinter diesem Silber durch so. Also es ist nicht einfach nur so, dass ich das Gefühl habe, ich sehe da jetzt so einen CGI Silver Surfer ohne irgendwie Seele oder so, sondern ich finde, sie macht es wirklich sehr gut. Ich mag auch so diese Eröffnungssequenz, wenn sie da auf der oder so über dem Times Square von Erde 828 da schwebt und den Leuten die Ankunft von Galactus verkündet und sowas alles, fand ich, also da mochte ich sie wirklich sehr, auch wie der Film das im weiteren Verlauf mit ihr macht und Tatsache, dass wir sie mal surfen sehen, fand ich auch sehr, sehr cool.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was mir auch am ehesten dran gefallen hat. Also generell, ja, bei den Bösewichten, die erfüllen halt vor allem einen Zweck, wie das oft bei Marvel ist. Aber hier hat, finde ich, schon auch noch so das Design generell und die Präsenz bei beiden dazu beigetragen, dass das irgendwie einerseits auch echt bedrohlich wirkt und andererseits auch wirklich gut als Bösewicht funktioniert und man irgendwie ein Gefühl hat für die Schurken, also dass sie einem auch nicht komplett egal sind. Und genau das mit dem Surfen war halt also ziemlich cool, weil das auch die Action-Szenen echt bereichert hat. Also du hast wirklich, also gerade die Weltraumszenen fand ich, sahen auch echt spektakulär aus. Vor allem aber auch, also weil es schön designt war, aber vor allem auch, weil sie eben durch die Gegend immer so surft. Und das wirkt dadurch gleich noch viel greifbarer und viel, ja, ich weiß auch nicht, also da ist so ein gewisses Mittendrin-Gefühl, auch wenn ich mich jetzt nicht auf dem Surfbrett ins Weltall stellen würde. Aber das fand ich echt ganz cool, ja.
Ja, also ich mochte die Umsetzung auch und ich finde bei der Figur, die darf auch ein bisschen unwirklich aussehen, weil sie es ja auch einfach ist. Und da habe ich auch kein Problem damit, dass man da schon ein bisschen das CGI sieht, weil die ist auch einfach halt nicht von dieser Welt und was völlig anderes. Da ist es auch gut, wenn da nicht zu sehr eine menschliche Hülle drunter noch durchscheint. Und ja, auch mit ihrer ganzen Hintergrundgeschichte, das ist zwar alles sehr in bekannten Bahnen gewesen, aber ich finde das trotzdem alles, das hat gut umgesetzt und hat halt sehr gut seine Funktion innerhalb des Plots erfüllt.
Ja, und Markus hat ja schon auch so ein bisschen auf Galactus angesprochen. Ja. Ich war sehr happy, wie sie ihn auch vor allen Dingen umgesetzt haben. Also wenn dann so die Fantastic Four das erste Mal so auf ihn treffen und dann wird ja auch schön so mit den Kamerawinkeln gearbeitet und wenn sich Galactus denn da so erhebt von seinem großen Thron und du hast wirklich das Gefühl, so ey, wie und ihr vier kleinen Hanseln wollt jetzt gegen den irgendwas irgendwie durchführen, so. Also da fand ich so die Darstellung allein so, wie er da so thront und wie er auch redet und so, das habe ich sehr gefeiert. Also da hatte ich so wirklich das Gefühl, okay, endlich mal keine Rauchwolke, sondern wirklich so ein Galactus, der gut funktioniert, so wie man es so von den Comics oder vielleicht auch von den Cartoons her noch irgendwie in Erinnerung hat.
Ja, die treffen das wirklich ziemlich gut, mal, also das meinte ich ja auch schon, du hast wirklich ein Gefühl dafür, also für die Größe einerseits und dadurch auch für die Gefahr und die Bedrohung, du hast wirklich ein bisschen, also man weiß ja, dass bei Comicfilmen oft Sachen auch gut ausgehen, aber du hast, trotzdem hatte ich, also gerade weil es auch eine alternative Welt ist, man weiß es ja nicht so ganz, was da jetzt genau passiert und ich hatte schon so Angst um die Welt, um das, was passiert, also das erreicht Galactus auch, also weil der wirklich so eine Bedrohung ist, wo man sich jetzt fragt, was wollen die da jetzt eigentlich machen? Das klappt ganz gut und was ich auch vorhin noch meinte, auch die gewisse Präsenz. Ich höre auch immer gerne Ralph Ineson zu, der halt so eine geile Stimme hat, der jetzt im Original spricht. Einfach, oh, das trägt auch schon viel dazu bei. Also deswegen hat er als Bösewicht für mich gut funktioniert. Er ist jetzt also nicht besonders tief, obwohl er zumindest so ein bisschen auch angedeutet wird, so eine tragische Hintergrundgeschichte. Also das wird nicht komplett unter den Tisch fallen gelassen, aber es ist jetzt nicht der Film, um ihn irgendwie so groß zu psychologisieren, aber das muss auch gar nicht. Also er erfüllt seine, was Björn meinte, also was Björn beim Silver Surfer oder bei der Silver Surferin schon meinte, also auch er erfüllt einfach seine Funktion gut als Bösewicht.
Ja, und das ist, ich finde, das ist halt, er ist ja wirklich im wahrsten Sinn des Wortes gewaltig. Und wenn er sich dann halt auch in Bewegung setzt, wenn er dann halt auch im Finale auch runter, also auf die Erde kommt, das kann man ja auch, glaube ich, verraten, weil es ist ja im Trailer, sieht man ja auch schon durch New York stapfen. Das ist halt auch sehr eindrucksvoll gemacht und man sieht halt die ganze Wirkung und genau, die Bedrohung ist auch echt und wir werden jetzt sicher nicht drauf eingehen im spoilerfreien Teil, wie es ausgeht, aber es schwebt ja schon lange durchs Netz die Theorie, die Fantastic Four kommen nur ins MCU, weil sie halt fliehen müssen, weil ihre eigene Welt verschlungen wird von Galactus und das ist, also man hat schon auf jeden Fall Fieber damit, ob das halt überhaupt irgendwie eine Chance gibt, ihn aufzuhalten und was sie da halt für Pläne ersinnen, die auch nicht alle so funktionieren. Deswegen ist also er auch hier wieder Funktionserfüllung, aber er sorgt halt dafür, dass es spannend ist und das ist erstmal das Wichtigste.
Ja, und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass dieser Film jetzt trotz allem nicht nur so auf diese Action setzt, sondern es immer wieder so Momente findet, um es auf die Figuren runterzubrechen. So, ne? Und dass die halt wirklich auch im Mittelpunkt stehen und dass auch so deren Beziehungen zueinander immer mal wieder so ein bisschen herausgefordert werden und da auch Streitigkeiten entstehen. Gut, dann wird wieder irgendeine bedeutungsschwangere Rede geschwungen und dann ist auch wieder gut so. Also die Problemchen werden dann so bestimmt, unter den vielen werden ja dann auch relativ fix immer wieder beseitigt, aber es hat trotzdem einfach irgendwie Spaß gemacht und Björn hat ja auch schon gesagt, der Film ist nicht mal 2 Stunden lang und ich finde, es ist auch genau die richtige Zeit. Also ja, du hättest sicherlich auch wieder so einen 2,5-Stunden-Klopper draus machen können und
das Material dafür existiert.
Genau, ne, das Material existiert, ja. Wir haben ja schon gesagt und Malkovich wurde komplett rausgeschnitten und ich glaube nicht, dass du John Malkovich castest, um ihn so für 5 Minuten irgendwo aufploppen zu lassen. Ich bin sehr gespannt gleich auf Björns Theorie, was da alles noch so drinstecken könnte. Aber ich finde es ein sehr kurzweiliger Film und wir hatten ja jetzt auch gerade in dieser Woche die ganzen großen Ankündigungen von Kevin Feige, wie es jetzt mit dem MCU weitergehen soll und Qualität statt Quantität. Und wenn ich mir dann sowas anschaue wie Fantastic Four, dann ist es sicherlich auch kein perfekter Film, weil es ist am Ende des Tages trotzdem, verläuft es in sehr vorhersehbaren Bahnen. Es ist natürlich irgendwo immer noch spannend und alles, aber es ist jetzt nicht so der Wow-Faktor, wo du sagst, okay, ja krass, jetzt wird alles anders im MCU. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall genau der richtige Anfang, gerade auch wenn wir jetzt mit Marvel Phase 6 damit ja loslegen, wo ich mir denke, ja okay, wenn ihr so jetzt weitermacht und es noch wieder steigert, dann bin ich, glaube ich, auch wieder noch gehypter auf die nächsten Projekte, die da so kommen. Weil hier habe ich das Gefühl gehabt, okay, da hat wirklich mal wieder jemand sich auch auf die Comics gestürzt und auch geschaut, was macht die Comics eigentlich aus und nicht einfach so, oh, was für 500 Dinge müssen wir jetzt schon für die nächsten Serien und Filme irgendwie anteasern, damit wir diesen Film rechtfertigen können.
Ja, und was ich da vielleicht noch ergänzen kann, das hast du gerade schon, du hast ja gerade schon gesagt, es geht auch nicht ganz um die Action und das fand ich auch persönlich schön, weil oft werden die Fantastic Four halt auch so ein bisschen reduziert, hier das Ding schlägt zu und Fantastic, die menschliche Fackel brennt ab und aber es ist ja eigentlich gar nicht so, es geht denen ja gar nicht erstmal drum, die Gegner zu verprügeln und platt zu machen. Und der Film spielt da ja auch ein bisschen damit, wenn er dann Reed zu Ben sagt, okay, jetzt darfst du ihm einen auf die Nase hauen. Aber erstmal versuchen sie ja andere Wege zu finden immer. Und der Film deutet es ja auch ein bisschen an mit einer anderen Figur, wo sie davor in diesem Zusammenschnitt gekämpft haben, wo es auch eher darum ging, dann den halt zu befrieden und halt dann eine diplomatische Lösung zu finden. Und auch mit Galactus ist halt sehr viel, also ein großer Teil der Spannung des Films ist auch nicht, wenn sie den jetzt irgendwie am Ende die vier kleinen Wichte diesen Riesen verkloppen, sondern was gibt es vielleicht für einen ganz anderen Weg zu finden, um diesen Konflikt beizulegen.
Ja.
Ja, und das sind doch wirklich dann diese Figurenmomente, die man dann hat und dieser Fokus immer wieder auf die Charaktere, die dann auch. Also der Film macht ja in erster Linie vor allem Spaß, aber es funktionieren dann auch diese aufrichtigen emotionalen Momente gut. Also gerade gegen Ende hatte ich schon so auch ein Tränchen im Auge. Also das ist schon, und das trotz, obwohl man die Figuren jetzt zum ersten Mal hier in der Konstellation mit dem Cast kennenlernt. Und das funktioniert innerhalb von unter 2 Stunden hat das für mich halt total geklappt, dass ich da wirklich mitfiebere und mit denen mitfühle. Und das ist eine gute Leistung.
Gut, dann. Gibt es noch irgendetwas, was wir spoilerfrei vergessen haben zu erwähnen, was unbedingt noch erwähnt werden?
Höchstens noch, weil wir damit ja auch eingestiegen sind. Die Musik fand ich tatsächlich auch, das kommt ja manchmal ein bisschen bei uns zu kurz, das ist ja auch ein bisschen Running Gag. Aber gerade für Marvel-Verhältnisse, also ich stecke da in meinen Soundtracks nicht mehr ganz so tief drin wie früher vielleicht mal, aber so aus meinem Weggucken von den Marvel-Sachen bleibt selten so ein Thema richtig hängen. Mhm. Und das klappt hier. Das haben die auch schon gut gepusht, auch indem sie es schon im Trailer sehr prominent haben auftreten lassen. Aber auch wenn dieser prominente Chor nicht singt, sondern einfach nur das Thema erklingt, das ist sehr eingängig. Also das ist wirklich mal schön, das bei Marvel zu bekommen, weil das habe ich für meinen Geschmack zu selten.
Ja, in der Spotify-Soundtrack-Veröffentlichung fehlt leider der Chor. Es ist nur das
Instrumentalstück.
Ja. Aber auch das ist super. Und auch allgemein, also ich habe den Score jetzt gestern schon gehört, gestern Abend nochmal auf dem Nachhauseweg und finde, da sind halt mehrere Sachen dabei, auch weil sie wieder auch schön, also Michael Ciacchino hat ja den Score gemacht, der sowieso super ist, den sie öfter nutzen sollten, weil sie auch ein bisschen mit dieser Zeit auch spielen. Also das ist hat ja auch alles so 60er Jahre Vibes und ist halt jetzt nicht dieser Bombast-Score, sag ich mal, den jetzt ein Hans Zimmer vielleicht bei manchen Blockbustern heute machen würde oder so, sondern ist halt auch so ein bisschen alles verspielter.
Gut, dann kommen wir zu unserem Fazit. Björn hat die Kritik geschrieben, hat 4 Sterne gegeben, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Gibt's noch was dazu zu sagen?
Ja, es ist ein, wie gesagt, endlich ein MCU-Film, der wieder Spaß macht, der von Liebe für diese Comics sprüht, der auch ein bisschen naiv und optimistisch in seinen Messages von einer besseren Welt und einer gemeinsamen Welt vielleicht ist, aber damit vielleicht halt auch ganz wunderbar in die heutige Zeit passt, wo sowas halt ganz unrealistisch leider
wird. Ja, leider ein bisschen schon. Ja, aber ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, also ich kann da auch nicht viel mehr hinzufügen. Es ist wirklich ein fantastischer Film, passt gut zum Titel. Ja, also halt schöne Retro-Vibes, tolle Figuren, gute Action. Ja, manchmal die CGI-Effekte sind so am ehesten das, was ich manchmal so ein bisschen doch rausgerissen hat, aber es war am Ende nicht so schlimm, wie ich es jetzt anhand der Trailer befürchtet habe. Hatte wirklich viel Spaß und wenn Multiversum so genutzt wird, dann gerne weiter und nicht so wie vielleicht in anderen MCU-Filmen. Ja, genau. Und auch dieser optimistisch naive Ansatz hat für mich auch hier tatsächlich noch besser gepasst als bei Superman anhand dieses Settings. Also es ist auch vieles auch so ein bisschen drüber und überspitzt und so, aber das passt halt in diese parallele 60er-Jahre-Welt. Also es war echt super, macht Spaß. Ich würde auch 4 Sterne geben.
Dem schließe ich mich an und es wurde jetzt schon alles gesagt. Ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, weil ich brenne jetzt darauf. Wir sind
uns wieder viel zu einig.
Im Spoiler-Teil, den wir jetzt beginnen werden. Also Achtung, Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Für Fantastic Four. Und ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt auf Björns unterschiedlichste Theorien. Und dann reden wir natürlich auch noch über die Post-Credit-Scenes. Aber erstmal, wir haben ja schon darüber gesprochen. Thunderbolts hat es ja so ein bisschen angeteasert. Ein Raumschiff mit der 4 taucht jetzt plötzlich irgendwo. Wir haben hier gerade technische Probleme mit einem Hund, der in Markus Kabel verhangen. Fantastische Vier. Wir haben schon darüber gesprochen, die Fantastic Four scheinen ja auch auf Erde 616 anzukommen. Wir wissen es noch nicht genau. Da gibt es ja auch Theorien. Ist dieses Raumschiff mit der 4 drauf? Sind da wirklich die Fantastic Four drin? Ist da irgendwer anderes drin? Aber ja, und wir haben ja auch schon gesagt, eigentlich hätten wir dann lieber einen zweiten Teil auch wieder auf Erde 828 in diesem Setting, ganz für sich alleine. Und jetzt haut Björn uns alle um mit der krassesten Theorie ever. Kevin Feige, ich hoffe, du hörst zu.
Der weiß das ja schon.
Um welche Theorie geht es denn jetzt eigentlich?
Wie es jetzt mit den Abspannszene, weitergeht?
Wie es weitergeht. Also ja. Ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie am Ende von Avengers 5 und 6, Doomsday, Secret Wars, dass es nicht so ist, dass das Multiversum zerstört ist, sondern sie danach auf ihre eigene Welt zurückkehren und in Fantastic Four Second Steps oder also im Sequel dann wieder ein abgeschlossenes Abenteuer auf ihrer eigenen Welt erleben. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so am Ende kommen wird, dass sie jetzt wirklich nur für diese Avengers-Sachen im MCU sind und dann halt wieder zurückkehren und dort in ihrem eigenen Universum existieren. Fände ich persönlich auch sehr reizvoll, weil ich weiß halt nicht, wie diese Fantastic Four in diesem restlichen MCU dauerhaft funktionieren, ob die sich dann anpassen, ob die sich dann anders ausstatten und dann irgendwie moderne Sachen. Also ich hätte gerne weiter diesen 60er-Jahre-Vibe.
Ja, obwohl Kevin Feige hat jetzt auch schon durchblicken lassen, man könnte ja auch überlegen, Spider-Man da mit reinzubringen und das fände ich halt auch schon wieder reizvoll.
Ja, aber gut, dafür haben sie ja die Avengers-Filme, die beiden.
Ja, gut.
Das aber muss reichen.
Ja, das muss reichen.
Ja, und sie können sich auch so besuchen, das geht ja schon.
Vielleicht gibt es ja auf Erde 828 auch irgendwo eine Spinne, die irgendwo einen Peter Parker. Also, ja, weiß ich gar nicht. Also, ich meine, man könnte ja am Ende des Comics Secret Wars, da geht ja alles kaputt und dann wird alles wieder aufgebaut. Also jedes einzelne Universum wird halt wieder neu aufgebaut und wir fangen wieder bei Null an und alles ist fein. Das könnte man hier natürlich auch machen.
Ja, also wir können jetzt völlig frei reden. Man hat ja Franklin Richards.
Genau.
Und der hat halt nun mal die Kraft, ganze Universen zu erschaffen und zu zerstören. Und er kann das halt, also deswegen wird Doom ihn ja auch haben wollen. Also Abspannszene für alle, die.
Ja, da sind wir noch nicht. Aber ja, also ich bin gespannt. Auf jeden Fall würde ich es auch wirklich schön finden, nochmal so einen Film in diesem Setting zu sehen. Oder man sagt dann vielleicht so, keine Ahnung, jetzt sind wir dann in den 70er Jahren in dieser Zeit angekommen, einfach um auch so ein bisschen diesen Flair der Jahrzehnte damit aufkommt. Keine Ahnung, der dritte Teil ist in den 80er Jahren oder sowas.
Also kommt ja langsam hin. Also es sind Anfang der 60er sind sie in Saal aufgebrochen. Dann haben wir 4 Jahre, dann spielt der Film. Also das ist ja schon Mitte der 60er. Und dann haben wir nochmal die Abspannszene, die ist ja nochmal 4 Jahre später. Schon, ja. Also sind wir ja jetzt schon Ende der 60er. Ja, ja. Also deswegen könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass dann, also wenn sie es wirklich so machen sollten, dass sie am Ende der Avengers-Doppel, wo dann ja auch nochmal ein bisschen Zeit vergangen ist, wieder zurück in ihre Welt gehen, dass halt Fantastic Four 2 dann halt auf Erde 828 in den 70ern spielt.
Also nach dem Film, jetzt würde ich das, glaube ich, auch favorisieren, die Variante. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganze Resonanz, die jetzt so kommt, die Kritiken sind ja auch ziemlich positiv insgesamt, dass das auch so, wahrscheinlich vielleicht auch sowieso schon der Gedanke ist, weil die entwickeln ja wohl schon ein bisschen am zweiten Teil, dass das auch der Weg ist, den die halt einschlagen würden. Und es wird nämlich auch wirklich schwierig, was Björn auch schon gemeint hat, die vielleicht mit den restlichen MCU der Gegenwart zu verknüpfen. Ich meine, Marvel hat das damals in Phase 1, hat mich auch eines Besseren belehrt, wo ich mir auch nicht vorstellen könnte, dass Thor irgendwie zu Iron Man und so passt. Das haben die dann damals schon gut hingekriegt. Deswegen würde ich da Kevin auch irgendwie vertrauen, aber ich würde einfach, das meinte ich ja vorhin, in der Welt einfach gerne noch mehr sehen.
Sie würden es hinbekommen, aber was halt das Problem ist, was ich halt unpassend fände, und deswegen war auch die ganze Zeit diese Theorien, das Universum wird zerstört von denen und die fliehen in unsere Welt und so, fand ich halt unpassend. So und so, wie sie jetzt auch dargestellt werden, ist Reed Richards halt jemand, der kämpft um jedes Menschenleben. Ja. Der findet einen Weg, der wird sich halt nicht damit abfinden, dass seine Welt zerstört ist und all diese Menschen, die er da kennt und so. Also müssen sie entweder einen Weg finden, dass diese Universen so verschmelzen, dass die dann alle da auch weiterleben, oder dass sie halt ein neues Universum erschaffen. Und vielleicht kann natürlich auch sein, dass das vielleicht sogar die Story ist vom Zweiten, dass er halt versucht, die sein Universum wieder zurückzubekommen oder so.
Fand ich auf jeden Fall sehr charmant, dass man hier am Ende nicht wirklich sagt, so ja, und jetzt ist die Erde kaputt und es ist alle sind tot, so, weil nein, Galactus wird ja dann sogar noch mit Hilfe des Silver Surfers da in dieses schwarze Loch geworfen und landet irgendwo am Ende der Galaxie und wird vermutlich erstmal ein paar 100 Jahre brauchen, bis er vielleicht wieder zurückkommt. So, das fand ich ganz cool, dass man jetzt nicht irgendwie, dass sich dieser Film nicht anfühlt halt so wie dieses so und jetzt wisst ihr halt, wie das für Avengers Doomsday dann wichtig sein wird. Ne? Ja. Das haben wir natürlich so ein bisschen dann in der ersten Post-Credit-Scene, wo wir ja, Björn hat es ja schon gesagt, wir sind 4 Jahre weiter. Der kleine Franklin Richards ist jetzt schon richtiger kleiner Bub, der gerne von Mama auch mal Charles Darwins Evolutionstheorie vorgelesen bekommt, weil er ist natürlich so schlau wie sein Papa.
Das und dann lesen wir natürlich auch jeden Abend.
Ja, na klar, ne? Ja. Und er möchte dann halt ein anderes Buch haben und Mama muss kurz aufstehen und dieses Buch holen. Und wenn sie zurückkommt, kniet vor ihrem Sohn ein mysteriöser Mensch mit grünem Umhang und hält in der linken Hand eine eiserne Maske. Und dann ist auch schon die Post-Credit-Scene wieder vorbei.
Ja, er kriegt noch die Musik, es kriegt noch Dooms Thema von Alan Silvestri, was uns nochmal klar macht, dass das aus Avengers Doomsday ist.
Damit ist dann zumindest klar, dass die Fähigkeiten von Franklin ja auch für Doom in irgendeiner Form sehr, sehr wichtig werden, weil Galactus erklärt es ja auch in diesem Film, der Junge hat irgendwie enorme kosmische Fähigkeiten, die ja sogar ihm seine Macht nehmen könnten, was er ja auch sogar will, um endlich nicht mehr Planeten zerfressen zu müssen.
Liegt auch für seine Magen, ganze,
genau. Und das fand ich ganz spannend, weil es gibt natürlich jetzt einfach so die Möglichkeit zu sagen, ja okay, wenn Doom jetzt irgendwie dieses Kind entführt, um mit dessen Hilfe vielleicht diese Battleworld aufzubauen, die ja vermutlich dann im Zentrum auch von Avengers Secret Wars stehen wird, weil so ist es ja in den Comics, dann gibt es natürlich auch einen Grund, warum er mit dem Kind abhaut und die Fantastic Four dann natürlich sofort hinterherfliegen, um halt ihn dingfest zu machen. Ne? Also das ist schon spannend.
Ja, oder er klaut das Raumschiff bei seiner Flucht.
Jetzt genau, ja, Welt, das ist natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, ne? Vielleicht hockt da auch einfach Doom drin. Ja. Und
ich fand das auch eine gute Wahl für eine Post-Credit-Szene eigentlich. Ich meine, wir meinten es ja schon, dass das jetzt ein sehr eigenständiger Film ist und selbst das könnte eigentlich auch nur einen zweiten Fantastic Four-Teil angehen. Wir wissen es natürlich besser,
klar.
Aber trotzdem, man sieht jetzt nicht, weil das war ja so ein bisschen die Befürchtung oder vielleicht auch bei manchen die Hoffnung, dass man wirklich schon sieht, wie sie jetzt in der MCU-Hauptwelt ankommen, dass da wirklich schon Avengers Doomsday mit denen vorbereitet wird oder die Thunderbolt-Szene irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Und das ist halt nicht der Fall. Man bleibt halt in dieser Welt und könnte halt denken, ja, jetzt geht's da irgendwie in Fantastic Four 2, geht's jetzt da irgendwie weiter, wenn man es jetzt nicht wüsste, dass es schon ein Doomsday eine Rolle spielt. Und auch den Schachzug, dass man das Gesicht halt nicht zeigt. Wir hatten ja gestern überlegt und ich wurde dann eines Besseren belehrt, weil ich war mir sicher, das ist halt noch nicht Robert Downey Jr., aber es wird da wahrscheinlich gewesen sein, weil es auch am Set ja von Doomsday gedreht wurde von den Russos.
Aber es ist immerhin schön, dass er die Maske für das Kind abnimmt, damit man die so wenigstens noch ein bisschen erkennen kann, so, damit
er sieht, das ist ein.
Ja, genau. Ja, also es ist ja auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man auch zu viel reinterpretiert, haben sie auch einmal gesehen, also für mich wirkte das Kind auch so, als würde es ihn heilen wollen.
Streckt zumindest den Arm aus,
genau.
Irgendwie, ne, in sein
Gesicht. Ich finde, in der Szene steckt da, also machen sich schon einige irgendwie lustig drüber, glaube ich, dass die so kurz und nichtssagend sei, finde ich nicht. Also ich finde, die Szene verrät uns auch, dass sie Dr. Doom kennen, dass Dr. Doom von dieser Welt kommt. Also wir haben am Anfang, also Latveria wird in diesem Film geteasert, dass es gibt und unbesetzt bleibt und sich als einziges Land der Welt nicht daran beteiligt, dass alle Länder jetzt plötzlich vereint sind. Mhm. Da kommt übrigens meine Red Ghost Theorie, darf ich nicht vergessen.
Nee, keine Sorge, ich habe hab dich nicht vergessen, Björn.
Also ich finde, das verrät es schon und ich finde auch Sus Reaktion in dem Moment. Also man sieht ja, sie merkt, da ist jemand anderes im Raum und sie aktiviert quasi ihre Kräfte. Sie hat es schon so in der Hand und kommt dann rum und dann kommt sie um die Ecke und normalerweise, wenn da jetzt irgendein gefährlicher Typ vor ihrem Kind kniet, würde sie sofort den irgendwie wegschleudern oder ihr Kind unter eine Schutzglocke. Also irgendwas würde sie sofort machen, aber sie macht in dem Moment nichts. Und ich finde, das zeigt, dass sie da Doom kennen. Und das finde ich auch. Und davor hatte ich nämlich auch sehr, sehr große Angst, dass sie halt Doom aus irgendeiner anderen Welt einführen und die nichts miteinander zu tun haben. Ich finde, es ist so wichtig, dass Reed, Sue und Doom, dass die sich kennen, dass die eine gemeinsame Geschichte haben, weil diese Hassliebe, die zwischen denen auch ist, also gerade von Dooms Seite aus, die ist halt ungemein wichtig und er hat in, also es gibt ja noch, in den Comics gibt es ja noch Franklins Schwester, kleine Schwester Valeria, die jetzt im Film noch nicht da ist, die hat ja auch nochmal eine ganz, ganz besondere und komplizierte Beziehung zu Doom und das wäre, also da hatte ich große Angst vor, dass sie das komplett einfach weglassen und den halt quasi zu so einem x-beliebigen Bösewicht machen. Und das, glaube ich, bestätigt uns jetzt die Post-Credit-Szene. Aber dass die wahrscheinlich halt wirklich jahrelang schon Vergangenheit miteinander haben.
Ich finde, wie gesagt, ich mochte die auch sehr gerne. Ich war tatsächlich auch überrascht, dass es jetzt dann doch so eine kurze Szene ist. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses Problem, was Marvel uns selber und sich auch eingebrockt hat, dass sie halt immer sehr viel in diesen Post-Credit-Scenes auch schon irgendwie angeteasert und gezeigt haben und so. Und jetzt bist du, glaube ich, schon fast enttäuscht, dass da nicht noch mehr kommt. Ich meine, die Post-Credit-Scene in Thunderbolts, das war ja auch noch mit einer der längsten Post-Credit-Scenes, die wir überhaupt im MCU hatten. Das war ja gefühlt nochmal eine eigenständige kleine Szene, so die halt wirklich da so rangesetzt wurde. Und hier, aber es reicht ja aus. Und ich finde, man kann da schon so viel rein interpretieren, was wir jetzt auch schon gemacht haben, so, ne, wie die Konstellationen sind und was das jetzt alles noch bedeutet für Doomsday und hast du nicht gesehen, aber ich fand.
Und eine Sache kurz, wir wissen es ja noch nicht, ob es so ist, aber ich hoffe, dass es so wird, dass das ein Trend ist, dass sowohl die Thunderbolts Post-Credit-Szene als auch die jetzt, dass das wirkliche Szenen aus Avengers Doomsday sind, die halt hier kürzer sind, wie damals am Ende von Ant-Man und mit zum Beispiel. Weil, also es ist eigentlich so ein bisschen diese ganzen Post-Credit-Szenen, die niemals mehr aufgelöst werden mit irgendwelchen Dingen.
Herkules.
Ich finde, denen ist man auch so ein bisschen überdrüssig und vielleicht ist das der Weg zu gehen, dass sie einfach wirklich eine Post-Credit-Szene aus einem der nächsten Filme, die sie gerade schon drehen, machen,
auch
dass,
zupasst.
Dass auch die Regisseure von diesen Szenen, die jeweils drehen und nicht der vom Film und dass du damit auch wirklich halt was hast, was wirklich auch was Konkretes anteasert und nicht, oh, wir haben da auch noch einen Herkules, wir haben da auch noch den Zwerg Pip und Harry Styles ist irgendwer.
das ist auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Vor allen Dingen, dass du halt Post-Credit-Scenes dann irgendwie so aufbaust, dass es wirklich auf einen Projekt hindeutet, von dem du genau weißt, dass es noch kommt. Ne? Ich meine, du hast jetzt Eternals und auch Thor 4 angesprochen. Da wusste ja zu dem Zeitpunkt noch kein Mensch, wird es einen Thor 5 geben, wird es einen Eternals 2 geben. So, das sind jetzt so Sachen und jetzt halt einfach so dieser Aufbau zu sagen, ja, okay, alles läuft jetzt auf Doomsday hin.
Wird
so,
auch
das
mal Zeit.
Ist das Wichtigste so, ne? Ja, und das ist jetzt, das fand ich auch sehr gut und dann fand ich es tatsächlich auch charmant, dass die zweite Post-Credit-Scene dann halt eigentlich auch wieder nur so ein charmanter Gag ist. Wir sehen halt die Intro-Sequenz der Animationsserie zu den Fantastic Four von Erde 828. So, das ist einfach so liebevoll animiert, wie damals halt diese 60er-Jahre-Serie gewesen ist, nur halt jetzt so ein bisschen natürlich angepasst an Pedro und Co., dass man das auch so erkennen kann. Und da am Ende erfahren wir dann auch, dass Erde 828 eine würdige Verneigung vor Jack Kirby ist, der am 28.08. Geburtstag hatte und die Amerikaner schreiben die Geburtstage ja immer so ein bisschen andersrum, da kommt ja dann erst die 8 und dann die 28 und das ist dann eher der 828. Und das fand ich echt niedlich, vor allen Dingen, wenn es dann wirklich ganz zum Schluss einfach so offenbart wird. Da saß sie echt so, oh Gott, guck mal, ja, so
toll, ganz, toll. Ganz cool, zumal ja auch wirklich immer, haben jetzt jahrelang genug Stan Lee abgeholt.
Ja, naja, klar.
Das hat wirklich auch mal Jack Kirby halt.
Ja, und sorry, also Jack Kirby, ich meine, ja. Ne, sie hat ja auch die Eternals erschaffen und ich finde, wenn du dir seine Eternals-Comics anschaust, so was die an Kreativität und auch so kräftigen Farben und was der sich da auch ausgedacht hat und auch wenn man sich so die alten, also seine alten Zeichnungen und so anschaut und so, es ist irre, also es ist schon zu Recht so einer der der großen Könige des Comics, einfach weil er da wirklich tolle Sachen gemacht hat. Aber wir lassen noch einmal unseren König der Comics sprechen, weil uns fehlt ja noch eine Theorie. Nämlich, was ist denn jetzt aus John Malkovich? Was wäre seine größere Rolle gewesen? Weil, ja, der wäre ja sicherlich nicht nur irgendwie für 2 Minuten mal aufgetaucht.
Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen overhyped. Oder nee, also ich
denke, so wird es aber gemacht, so ist das komplett richtig. Ja,
ich gehe fest davon aus, dass, also man sieht ja dann im Film, dass Mensu ihre große Rede hält, dass sich dann halt alle Nationen der Welt zum ersten Mal wirklich dann nochmal zusammenschließen und dieses Projekt auch machen von Reed Richards, wo es darum geht, diese ganzen Türme überall aufzubauen. Und ich glaube, da hätte er nochmal reinspielen sollen, dass dann halt deutlich gewesen wäre, dass auch Russland, weil er ist ja ein russischer Bösewicht und so, dann auch mitzieht, weil es spielt ja schon zur Zeit des Kalten Krieges und man hat ja eigentlich diesen Konflikt vielleicht auch auf dieser Welt zwischen USA und Russland, dass sie da halt noch reinbringen wollten, dass selbst die jetzt mitmachen und dass er vielleicht auch dann wirklich sagt, hey, wir müssen hier alle, ich hasse zwar die Fantastic Four, ich habe mit meinen Affen gegen sie gekämpft, aber wir machen jetzt hier alle mit und diese Einigkeitsbotschaft noch weiter vorantreibt. Und ich verstehe dann deswegen, dass man es rausgeschnitten hat, weil A, hat man das schon ein bisschen über Paul Walter Hausers Figur, den Mole Man, gemacht mit Subterranea, dass die jetzt auch mitmachen und ja sogar die Flüchtlinge aufnehmen aus New York. Und das andere ist, dass sie vielleicht gesagt haben, wir lassen lieber Russland jetzt hier im aktuellen politischen Klima da vielleicht ein bisschen raus, auch wenn das eine positive und Message wäre. Und dann natürlich auch einfach noch Laufzeit, aber ich glaube, in diesem Situation hätte er halt einfach reingespielt, dass er da am Anfang geteasert worden wäre, auch schon mal als Gegner, und dass er hier dann irgendwie einen größeren Auftritt gehabt hätte.
Ich meine, es ist ein bisschen schade um John Malkovich, der immer irgendwie toll ist, aber es hat mir auch da am Ende nicht gefehlt. Aber es ist auch so krass, weil er hat ja immer gesagt, er wurde ja schon mehrfach gefragt und gesagt, er wird nicht genug Geld gezahlt, und dann hat er es jetzt gemacht, auch wegen Matt Checkman, der jetzt richtig gefühlt hat, weil er mit dem ja schon einen anderen Film gedreht hat ein paar Jahre vorher.
Ja, und was halt lustig ist, dass er scheinbar, das hat er ja im ZDF Morgenmagazin erzählt, vor einem Monat vor Kinostart oder Dings, wo sie nochmal Nachdrehs gemacht haben, ist er ja auch nochmal einbestellt worden und hat 3 verschiedene Drehbücher bekommen, die nicht zueinander zu tun haben. Also scheinen sie selbst da ja noch irgendwie mehrere Sachen mit ihm getestet zu haben und dann sich zu entscheiden, nee, alles davon nicht.
Ja, schon.
Also
schon
allein, sorry, deswegen müsste es für die Blu-ray genug, aber ich glaube, es wird nie erscheinen, Material geben, weil sie ja ganz verschiedene Red Ghost Sachen noch haben.
Wer weiß, vielleicht gibt es dann doch irgendwann nochmal den Director's Cut, der ist dann wirklich nochmal eine halbe Stunde länger.
Brauche ich auch nicht.
Wird auch nicht. Also direkt das Cut machen, ich glaube sowieso nicht bei Marvel.
Nee. Davon mal ganz abgesehen.
Ich würde wetten, dass sie die Szenen, also es könnte eher sein, dass die wie der Fantastic Four Film aus den 90ern
irgendwo mal geleakt wird,
dass John Malkovich irgendwann einbricht, weil Kevin Feige das Tresor klaut und im Internet liegt.
Oder im zweiten Teil wird es dann benutzt noch, wer weiß.
Mal schauen. Gut, ihr Lieben, damit haben wir?
Ja, haben wir an sich, ja. Mir ist nämlich während des Podcasts was eingefallen, was ich versäumt habe, was nichts mit Fantastic Four und dem heutigen Podcast zu tun hat. Wir haben eigentlich letzte Woche ein Versprechen abgegeben, aber das habe ich jetzt diesmal nicht eingelöst.
Oh,
was Pascal hast du und ich denn? Haben doch letzte Woche ein mehr oder weniger naja, so kurzfristig aufgestellt, Podcast gemacht, so, ich weiß, was du letztens noch getan hast, ohne den, den neuen
Film
gesehen.
Ah, und du hast den Film jetzt geguckt?
Nee, ich eben nicht, aber ich wollte halt von Pascal, also wir haben, genau, der wurde halt vorher nicht gezeigt und wir hatten dann versprochen, wir geben zumindest so eine kurze Einschätzung im nächsten Mal, das hatte ich jetzt komplett vergessen, ist mir gerade wieder eingefallen.
Ja.
Aber jetzt ist natürlich auch schon Ende und...
Nee, aber egal.
Ja,
so,
klar.
Komm. Also
ich weiß,
die Filmschatzkritik gibt 3 von 5.
Genau, also es ist, man kann glaube ich sagen, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber Pascal und Christoph haben ihn gesehen. Es ist offenbar zumindest nicht die Vollkatastrophe, die viele befürchtet hatten. Also Filmschatzkritik 3 von 5, Pascal 2,5 von 5, viel mehr Details dazu habe ich nicht. Aber das zumindest dazu. Wenn Pascal nächstes Mal hier ist, kann er vielleicht auch mehr dazu erzählen. Das zieht sich jetzt das ganze Jahr durch.
Ja.
Aber toll, weil es gibt ja ein paar Horrorfans, die jetzt extra den Spoiler-Teil durchgestanden haben, weil sie gedacht haben, das kommt.
Genau, ich habe es extra, zum Glück ist es mir noch eingefallen. Jetzt haben wir es ganz am Ende. Das ist
sehr
ganz gut.
Sehr gut. Ja. Gut, so, damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Ja. Es war ein, ja doch, über einen stundenlanger Podcast, aber es gab
das,
ja auch viel über die Fantastischen Vier zu besprechen.
Das wird die Fans vergraulen, die immer sich freuen, wenn der Podcast unter einer Stunde lang ist.
Ja, ich mag das immer gar nicht. Ich finde es okay, wenn ein Podcast mindestens
also
eine Stunde lang ist.
Um eine Stunde rum, plus minus 10 Minuten, finde ich immer.
Genau. Gut, so, damit sind wir jetzt durch. Vielen Dank, Markus.
Ja, gerne, gerne.
Vielen Dank, Björn.
Gerne.
Und vielen Dank an euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet. Freut uns natürlich sehr. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr Björn noch weitere Theorien geben wollt, wie das mit Erde 828 funktionieren kann. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit, ich weiß es gar nicht.
Nackte Kanone.
Ah ja, stimmt.
Ja.
Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, ich fand die Trailer super, muss ich sagen.
Ah, nee, ich fand die Trailer halt gar nicht super.
Ey, ich fand, die haben voll den Humor von damals getroffen.
Ich sehe morgen.
Also ich habe die alten jetzt nochmal geguckt.
Ja.
Und also den ersten finde ich immer noch absolut grandios. Ja. Ich finde, sie nehmen dann so mit jedem Film so ein bisschen mehr ab. Aber
obwohl die alle irgendwie
noch
ikonisch sind.
Ja, natürlich, oder? Natürlich. Ich sehe ihn auch morgen bei der Premiere. Wo ja dann auch Liam Neeson und Pam Anderson anwesend sein werden. Ich hoffe, dann regt es nicht mehr ganz so doll.
Ja.
Aber ja, stimmt. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da könnt ihr euch dann auch drauf von freuen. Und das war's jetzt von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.